Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ich möchte jetzt nicht über die Bergpredigt predigen. Das ist schon eine Predigt. Ich möchte nur ganz kurz den Zusammenhang herstellen für den heutigen Predigttext in Matthäus Kapitel 7. Der heutige Abschnitt ist der Schluss der Bergpredigt und die steht ja bekanntlich in Matthäus 5 bis 7. Manche bezeichnen diese Rede als Regierungserklärung von Jesus. Regierungserklärung, das heißt, der neue Herrscher erläutert, wie es unter seiner Regierung läuft. Was da läuft, was gilt und wie es abgeht. Und das tut Jesus in dieser Bergpredigt. Er beginnt damit, glücklich ist wer? Also Werte, worauf es ankommt, und rückt dabei schon manche Vorstellungen zurecht. Er korrigiert falsche Erwartungen, meint bloß nicht, dass ich gekommen bin, Gesetz und Propheten abzuschaffen. Nein, ich bin gekommen, sie zu erfüllen. Er lehrt die Rückbesinnung auf den Willen Gottes, indem er an einigen Beispielen deutlich macht, wie man im Lauf der Zeit den Willen Gottes so angepasst hat. Ihr habt gehört, dass man sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ich aber sage euch. Er spricht vom Vorrang der Beziehung zu Gott. Wenn du zum Gottesdienst gehst, unterwegs fällt dir ein, dass da eine Spannung noch ist, lass deine Gabe liegen und geh und versöhn dich erst. Oder er spricht vom Sein statt Schein, beim Geben, beim Fasten, beim Beten. Es kommt nicht auf den Eindruck an, den wir machen, sondern auf das Herz, auf das wir ehrlich sind vor Gott. So, und nachdem Jesus das ausführlich für seine Anhänger erläutert hat, was unter seiner Regierung läuft, schließt er jetzt nicht, dass er sagt, so, dann lass uns bei Gelegenheit mal drüber diskutieren, sondern er schließt eigentlich mit dieser Frage, seid ihr bereit, danach zu leben? Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, denn es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein und wird nicht völlig zerstört. Jesus erzählt hier als Abschluss der Bergpredigt ein Bild aus dem Alltag der Leute. Für uns mag das jetzt irgendwo ein bisschen merkwürdig vorkommen, dass einer ein Haus baut und baut es in Sandkasten. Und Jesus geht es hier auch nicht um Sandkastenspiele, sondern es geht ihm darum, dass er Dinge beschreibt, die die Leute kannten. Es ist jetzt so in der Vorbereitung, bin ich auf einen Bericht gestoßen, es ist gut 2 Jahre her, da ist in Israel Folgendes passiert, da ist einfach da im Negev in einem Tal, war eine Gruppe von etlichen jungen Erwachsenen unterwegs und die haben da kampiert, trotz Warnung. Und dann ist genau das passiert, es gab ein Gewitter, Regen und ehe die sich versahen, ist das ganze Lager weggeschwemmt und es gab 10 Tote dabei. Diejenigen, die es überlebt haben, sind die, die sich auf einen Felsen retten konnten. Und da merken wir, wie diese Geschichte, die Jesus erzählt, nicht irgendein Sandkastenspiel ist, sondern aus dem Alltag der Menschen. Trotz amtlicher Warnung hatten die damals kampiert und dachten, ach, uns wird schon nichts passieren. Was ist das, was Jesus uns durch diese doppelte Geschichte von den zwei Männern und Hausbauern mitgeben will, was er uns sagen will? Zunächst mal, was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Da steht ja nicht, dass das eine Haus schön, geräumig, hell, gut beheizt und klimatisiert war, bequem, mit Internetanschluss und das andere eine Bruchbude. Die Häuser, an denen lag der Unterschied nicht. Nicht an der Ausstattung und Komfort. Der Unterschied, der hier beschrieben ist, ist auch nicht, wie das Unwetter sich entwickelt. Ich habe jetzt bewusst mal diese beiden Verse hier nochmal zitiert, wo es hier 25 und 27 nahezu gleichlautend heißt. Also das Unwetter mit der Gewitterflut und Sturzregen, Sturzflut, das ist das Gleiche. Das heißt erstmal, dass auch diejenigen, die Jesus nachfolgen, nicht auf sonnigen Höhen wandeln und immer schön Wetter haben. Es heißt nicht, dass bloß die anderen Corona trifft und uns nie. Es heißt nicht, dass alles Unangenehme an Christen grundsätzlich vorbeigehen würde. Jesus gibt nicht eine Schönwettergarantie für diejenigen, die in seiner Nachfolge stehen. Aber er sagt, es macht doch einen gewaltigen Unterschied. Und dieser Unterschied, der liegt in der Grundlage. Da, wo das Haus steht, das ist entscheidend. Nicht das Haus selber ist anders, aber das, wo das Haus steht. Es kann sein, dass man von außen hin, wie die Leute wohnen, wie sie leben, vielleicht nicht so viele Unterschiede sieht zwischen einem, der Jesus nachfolgt und einem, der das nicht tut. Und doch ist es ein wichtiger Unterschied. Und nun nimmt Jesus noch etwas weiteres auf, was damals den Leuten sehr bekannt war. Etwas, was jeder Israelit von klein auf auch schon gelernt hat und was sich im Alten Testament immer wiederholt, dieses Begriffspaar klug und dumm. Das kennen wir auch, der eine ist klug, der andere dumm, sagen wir. Aber wir neigen manchmal dazu, das einfach falsch zu beziehen. Zu meinen, klug ist einer, der viel Wissen hat, viel Bildung genossen hat, der irgendwelche Logikaufgaben schnell lösen kann, hohen Intelligenzquotienten aufweisen kann. Nur das ist hier nicht gemeint. Klug ist keine Frage von Bildung, von Wissen und Intelligenz, sondern es hat was anderes zu tun. Wenn wir ins Alte Testament schauen, wo diese Begriffe klug vorkommen, dann fallen solche Worte hier auf, dass Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut, oder ein unverständiger Mensch verachtet die Erziehung seiner Eltern, wer sich ermahnen lässt, ist klug. Also klug ist einer, der bereit ist, auf einen Rat zu hören, der bereit ist, sich korrigieren zu lassen, der bereit ist, was aufzunehmen und nicht zu meinen, ich habe ja recht. Oder Psalm 119, durch dein Gesetz werde ich klug. Die wahre, ja, Klugheit kommt im Hören auf Gott. Wer überheblich ist, zettelt Streit an. Der Kluge lässt sich etwas sagen. Klug ist demnach der, der sich von Gott etwas sagen lässt und manchmal auch von Menschen. Klug ist, wer ernst nimmt, was Gott sagt. und nicht meint, ich weiß es doch sowieso. Klug ist, wer aber das nicht nur sich anhört und sich darüber mal eine Meinung bildet bei Gelegenheit, sondern wer sich zu Herzen nimmt, was Jesus sagt. Jesu Rede hat ja grundsätzlich oft auch für Widerspruch gesorgt. Viele von denen heißt es, die haben sich aufgeregt, haben sich empört dagegen. Wie kann er sowas sagen? Gleichgültig hat es wenige gelassen. Klug ist, wer beherzigt, sich zu Herzen nimmt, was Jesus sagt. Und klug ist, wer tut, was Jesus sagt. Wir sind ja alle ganz gut geimpft heute gegen alle möglichen kritischen Theologien, die das Wort Gottes in Frage stellen. Aber manchmal frage ich mich, wie sieht es denn mit unserer ganz praktischen Bibelkritik aus? So ganz persönlich, wenn da in der Bibel zum Beispiel drin steht, die Sonne nicht untergehen zu lassen, bevor man sich versöhnt hat. Wie hält man bloß die Sonne davon ab, unterzugehen? Ne? Das wäre ganz schwierig. Vielleicht einfach versöhnen, das klärende Gespräch suchen, bevor die Sonne untergeht. Klug und töricht oder dumm. Wie gesagt, es hat weniger damit zu tun oder überhaupt nichts, wie viel Bildung und Wissen einer hat, sondern es ist eine Haltung. Ich las jetzt die Tage mehrmals von einem interessanten Effekt. Sagt jemand der Dunning-Kruger-Effekt etwas? Noch nie gehört? Hatte ich auch nicht. Dunning und Kruger sind so zwei amerikanische Forscher, die haben mehrere Studien darüber angestellt. Sie haben zum Beispiel mit Leuten Experimente gemacht und die Probanden mussten ganz bestimmte bunte Mischungen Aufgaben lösen. Da waren Logikaufgaben dabei, Allgemeinwissensfragen, Scherzfragen durchschauen und manches andere, also vieles bunt gemischt. Und der Abschluss dieser Fragen war jeweils, dass wie sie sich selber einschätzen, dass sie wohl abgeschnitten haben. Und das frappierende Ergebnis war, je inkompetenter die Leute fachlich waren, desto höher haben sie sich grundsätzlich eingeschätzt. Also sie haben praktisch durch mehrere Experimente gezeigt, je weniger Ahnung einer von etwas hat, desto überzeugter ist er von sich selbst. Jetzt wundert uns auch nichts mehr, wenn wir Nachrichten schauen, oder? Aber manchmal, ganz ehrlich, reicht es auch schon, in den Spiegel zu schauen. Ich erinnere mich in meinem Leben, dass ich manchmal am lautesten, am vehementesten Positionen vertreten hatte, von denen ich heute sage, ja, ich habe es bloß nicht so ganz durchschaut. Aber je weniger irgendwo man selber sich sachlich sicher ist, desto lauter tritt man manchmal auf. Und das Tragische an unserer Gesellschaft ist, dass wir empfänglich sind für dieses selbstsichere Auftreten von Menschen. Das uns eigentlich gar nicht so sehr interessiert, ob einer wirklich Ahnung hat, aber wenn er so tut, als hätte er Ahnung, dann sind wir überzeugt. Anders sind manche Wahlergebnisse in dieser Welt auch nicht zu verstehen. Dunning-Kruger-Effekt. Je inkompetenter einer ist, desto mehr überschätzt er sich selbst. Und jetzt verstehe ich auch noch ein bisschen mehr, was Jesus hier sagt. Von Dummheit und Klugheit. Klug ist der sich was sagen lässt. Klug ist der sich korrigieren lässt. Klug ist der es wagt, hinzuhören und nicht zu sagen, weiß ich schon. Mach mal die Gegenprobe. Was sagt denn so die Bibel zum Thema Dummheit oder töricht mit dem alten Wort? Wer meine Worte hört und nicht danach handelt, sagt Jesus, Wer also das sich anhört und sagt, naja, es ist zwar das Virus in der Luft, aber mich wird es schon nicht treffen, die anderen wird es schon treffen und mich nicht mich. Wer etwas hört und nicht danach handelt. Da heißt, sagt zum Beispiel Samuel zu Saul, wie dumm von dir, nicht auf die Weisung Gottes zu hören. Er hat dir klar gesagt, was er will, und du machst das Gegenteil. Saul, das ist dumm. Das solltest du eigentlich wissen, dass das nicht gut geht, sich gegen Gott zu stellen. Das ist einfach dumm. Ja? Für einen Dummen ist es unwichtig, ob er von der Sache etwas versteht. Er will nur überall seine Meinung sagen. Torheit, ja? Oder wer Antwort gibt, bevor er zuhört, ist dumm und macht sich lächerlich. Wer meint, alles beurteilen zu können, ohne zu wissen, was der andere eigentlich gesagt hat und was er wirklich meint, macht sich lächerlich. Dummheit ist also, wer sich selbst für klüger hält. Wer meint, er hätte es nicht nötig, zuzuhören. Dumm ist deswegen, wer sich als unbelehrbar erweist. Ja, ja, mag ja sein, dass du diese Meinung hast, aber ich weiß es besser. Dumm ist, wer nicht ernst nimmt, was Gott sagt. Und sagt, na ja, steht zwar so in der Bibel, aber wird schon nicht so ernst gemeint sein. Dumm ist, wer nur theoretisch zustimmt, aber praktisch nicht danach handelt. Also Jesus fordert hier auf am Ende seiner Bergpredigt und sagt, Leute, ich habe jetzt hier nicht bloß einen Diskussionsbeitrag geliefert, über den wir bei Gelegenheit mal ein bisschen theologisch debattieren können, sondern es kommt darauf an, ich sage euch, wie es unter meiner Herrschaft läuft. Ich sage euch, was das heißt, mir nachzufolgen, aus der Verbindung zu Gott heraus zu leben, es ehrlich zu meinen, seine Werte von Gott korrigieren zu lassen. Nicht nachdem, wenn man allein die Seligpreisung am Anfang der Bergpredigt nimmt, wo ja manches, was so wir gemeinhin für normal halten, so total gegen den Strich gebürstet wird. Und dann, wenn Jesus sagt, so, jetzt nimm das doch mal ernst. Jetzt wende das doch mal auf dein Leben an. Das ist klug. Jetzt sagen manche vielleicht, ja, aber ich verstehe doch gar nicht alles, was Gott will. Ich verstehe doch an dem, was Jesus lehrt, auch nicht alles. Mag sein. Aber wer sagt denn, dass man alles verstanden haben muss, bevor man das zumindest schon mal befolgt, was man verstanden hat? Und wenn man anfängt, an dem einen Punkt etwas zu tun, wo ich es verstanden habe, werde ich nach und nach vielleicht auch manches andere verstehen. Das ist auf vielen Gebieten übrigens so. Wenn ich erst meine, ich muss alles bis ins Letzte verstanden haben, bevor ich den ersten Schritt gehe. Ich muss erst die Matheprüfungen alle verstanden haben, bevor ich lerne, wie man ABC schreibt, dann werde ich es nie schaffen. Ja? So ist es im Glauben auch. Jesus sagt nicht, du musst alles verstanden haben, sondern tu doch mal das, was ich dir jetzt sage. Und dann wirst du verstehen. Hören ist also hinhören. Man könnte zusammenfassend sagen, dumm ist, wer sich selber für klüger hält als Gott. Wer meint, das mag's ja alles sein, aber das gilt für mich nicht. Hören bedeutet dagegen hinhören, genau hinhören. Das ist das, was Jesus in der Bergpredigt ja vormacht. Es gab so viele Weisheiten, die waren unterwegs und manches war ja richtig zitiert aus dem Alten Testament, du sollst nicht töten, haben die Leute gesagt, ja, betrifft mich nicht, ich habe noch keinen umgebracht. Und da hat Jesus gesagt, aber wo fängt das Töten an? Es fängt an bei deinem Hass in deinem Herzen, es fängt an, wo du andere fertig machst, da fängt es an. Oder bei manchen, die dann bloß gehört haben, Auge um Auge, Zahn um Zahn und haben gar nicht verstanden, wo dieses Wort eigentlich steht. dass es die Anweisung für den Richter ist, der ein Urteil fällt, dass die Strafe im Verhältnis zum Vergehen stehen soll. Blutrache steht ja nicht im Alten Testament. Geh hin und hau dem anderen eine Runde, weil er dir eine Runde gehauen hat. Aber das hat man gelesen. Und Jesus hat gesagt, das stimmt ja gar nicht. Er hat wieder zurückgeführt, also hinhören. Und ich glaube, dass es eine wichtige Aufgabe heute ist. Auch wir haben manchmal, fürchte ich, eine recht oberflächliche Bibelkenntnis. Da haben wir mal einen Satz gehört und zitieren ihn und wissen nicht so recht, in welchem Zusammenhang er steht und wer da was zu wem gesagt hat und in welchem Zusammenhang, um das recht zu verstehen. Hinhören, prüfen, ja, prüfen beinhaltet durchaus ernst nehmen, aber auch prüfen, was heißt das für mich? Zu Herzen nehmen. Herr, was sagt es mir? Geht es Ihnen auch so, wenn man irgendwo eine Predigt hört, denkt man immer, hoffentlich hört derjenige jetzt gut zu. Aber Gott möchte nicht durch mich zu meinem Nachbar sprechen, sondern er möchte zu mir sprechen. Hören ist aber auch Handeln. Nicht nur sagen, ach, es ist gut, dass wir darüber eine Meinung haben, sondern danach zu handeln. Etwas, was wir noch bisher übersehen haben an diesem Gleichnis, er enthält auch ein Versprechen. Jesus sagt, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und tut. Da heißt es nicht, unter denen, die meine Worte hören und tun, gibt es einige. Er sagt, jeder. Jeder, der anfängt, so auf Gott zu hören, wird nach und nach sein Haus auf festen Grund bauen, sein Lebenshaus. Wenn ich mir so eine Burg hier anschaue, das ist irgend so eine am Rhein, da ist oberhalb von Kaub, da haben wir die fotografiert, gell, war das? Also bis die da oben gebaut war, da haben die einige Jahre Steine hochgeschleppt. Das war nicht so einfach. Ein Stein nach dem anderen, bis sie oben ist. Jesus gibt das Versprechen und sagt, jeder, der sich darauf einlässt, das ernst zu nehmen, was ich euch sage, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf einen verlässlichen Felsen baut. Jeder, der aus der Beziehung zu Gott heraus lebt und nicht bloß ihn mit einigen formalen Gehorsamsschritten abspeist, wird erleben, ja, das Leben wird krisenfester. Er baut sein Haus auf den Felsengrund und wenn dann die Stürme des Lebens drüber gehen, dann ist ein Halt da, dann ist eine Sicherheit. Das Haus wackelt vielleicht. Vielleicht tropft es auch mal durchs Dach. Vielleicht muss man auch das eine oder andere Bild wieder gerade hängen und die eine oder andere Vase wieder ins Regal stellen. Aber das Fundament, das bleibt. Es ist ein Versprechen. Jeder, der meine Worte hört und danach handelt, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf festen Fels baut.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.